Die Arbeitswelt verändert sich gerade fundamental. Könnte es sein, dass damit nicht nur eine Veränderung von Prozessen einhergeht, sondern auch ein ganz neuer Blickwinkel auf Stärken, auf das nämlich, was Menschen, das menschliche Gehirn so unglaublich besonders macht, was Neurodivergenz und Neurodiversität ausmacht. Darüber sprach ich mit dem Neurodiversitätsforscher André Frank Zimpel. Er hat ein tolles Buch geschrieben, das heißt Wahnsinnig intelligent. Und er zeigt uns, dass es wirklich, wirklich Zeit ist, anders auf Stärken zu schauen, die sich aus Besonderheiten unseres Gehirns ergeben. Ein spannendes Gespräch in meiner Reihe Weiterdenken. Und bevor es jetzt losgeht, nicht vergessen, diesen Podcast, falls du es noch nicht getan hast, zu abonnieren. Ich freue mich sehr auch auf ein Feedback am Ende und auf etwas Geduld, denn diese Folge ist länger als gewöhnlich. Sie dauert 1,5 Stunden. Aber es ist sprühend, es ist spritzig und voller Inspiration.
Herr Zimpel, wie schmeckt Musik?
Ja, immer anders. Also zum Beispiel D-Moll hat eben für mich, also da dominiert eine Terz und eine Terz schmeckt süß und so ein bisschen schokoladig, wenn sie in Moll ist. Also das wäre so ein leicht schokoladischer Geschmack als Beispiel, ne? Oh, die Gitarre ist leider immer dabei, sich wieder neu zu verstimmen. Okay. Jetzt haben wir einen sauberen Mollakkord.
Ne? Okay.
Neurodivi, Neurodiver, Neurodivas. Ich bitte Sie, was soll denn das? Davon hörte ich nie und nur en masse, mit welcher Manie. Das finde ich schon krass. Und die Ironie, es öffnet ein Riesenfass. So kess ist der Algorithmus. Hat denn jetzt jeder ADHS oder Autismus? Liegt's am digitalen Stress oder am Tagesrhythmus? Man gerät in die Falle, wenn man das Argument verdreht. Neurodiversität meint uns alle, was sich nicht von selbst versteht. Dazwischen genäht sind wie es eigentlich geht. Die Neuronorm macht den Unterschied. Sie ist die Form, die die Grenze zieht. Sie wirkt enorm, auch wenn man sie nicht sieht. Besser als in der Norm zu erfrieren, ist es Vielfalt zu zelebrieren. Wann fangen wir damit an, liebe Leute? Irgendwann? Warum nicht heute?
Heute fangen wir damit an, Herr Zimpel. Ja, Herr Zimpel, Sie sind Professor und Sie haben ein total geniales Buch geschrieben, was mich absolut begeistert hat. Und Sie sind selber Synästhet. Und Sie haben uns ja jetzt einen kleinen Einblick gegeben. Wie kann das sein, dass man Töne schmeckt und Zahlen sieht?
Ja, das ist eine genetische Disposition, wahrscheinlich auf Chromosom 16. Da gibt es so einige Stellen, wenn die leicht mutiert sind, dann kommt es zu dieser Synästhesie. Sie besteht häufig darin, dass man Zahlen farbig sieht, Buchstaben farbig sieht, Monatsnamen farbig sieht, Wochentage und so weiter und so fort. Und eben, wie auch in meinem Fall, Tonintervalle mit gewissen Geschmacksrichtungen verbindet. Synästhesie bedeutet, dass die Mauer zwischen den Sinnen gläsern sind, durchsichtig. Wir haben also nicht diese strenge Trennung zwischen Hören, Sehen, Tasten und so weiter. Viele würden sagen, ja, fantastisch, so ein Feuerwerk im Kopf und das wünschte ich mir auch. Aber sie vergessen, dass so ein Gehirn natürlich auch schnell reizüberflutet ist und das bedeutet auch, dass man schnell erschöpft ist, weil man natürlich mehr Signale gleichzeitig verarbeitet. Deshalb glaube ich, dass ich auch ein besseres Verständnis als andere Menschen für Menschen im Autismus-Spektrum habe, die schnell unter Reizüberflutung leiden. Ich weiß, was das ist. Für mich kann das auch mit Migräneanfällen einhergehen oder mit Girlanden sehen vor den Augen. Diese Girlanden sind auch schön bunt, aber man sieht dann nichts anderes mehr als diese Girlanden und das ist nicht sehr praktisch, vor allen Dingen nicht beim Autofahren oder so. Also das ist schon eine Sache, wo man vorbeugen muss und da hilft eben, man ein Wissen hat, wie das eigene Gehirn tickt. Das ist sehr hilfreich. So kann man vorbeugen und kann sich auch selber besser verstehen.
Wir wollen ja heute über Neurodiversität und Neurodivergenz sprechen. Dieses Thema so ein bisschen das Motto meines Podcasts Weiterdenken. Ich habe sie ja über dieses Buch entdeckt, was ich, also ich lese ganz selten Bücher zu Ende. Das habe ich zu Ende gelesen. Und vielleicht, ich glaube, Sie sind fast schon sehr bekannt, aber vielleicht stellen Sie sich trotzdem noch mal vor, weil ich glaube, Sie haben ja mit Ihrer Forschung an der Uni Hamburg auch etwas aufgebaut, was ich glaube auch relativ einzigartig ist.
Ja, ich habe 2016 das Zentrum für Neurodiversitätsforschung gegründet. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir individuelle Beschreibungen von Menschen, die neurodivergent sind, zum Beispiel Personen im Autismus-Spektrum, überprüfen. Zum Beispiel beschreiben viele Menschen im Autismus-Spektrum, dass bei ihnen die Gestaltwahrnehmung oder gewisse Gestalteffekte ausbleiben. Und wir untersuchen dann mit evidenzbasierten Methoden, ob wir das auch beweisen können. Oder dass einige beschreiben, dass sie eher in Bildern oder eher in Mustern denken. Das sind alles Dinge, die für uns sehr interessant sind, diese Aussagen. Und wir suchen nach Wegen, das evidenzbasiert zu überprüfen. Und das Spannende ist, dass wir meistens nachweisen können, dass diese Beschreibungen aus der Innensicht valide sind, also gültig und wissenschaftlich belegbar. Und das ist darin, verstehen wir unsere Aufgabe. Die zweite Aufgabe sehen wir darin, dass wir natürlich leugnen, dass Neurodivergenz immer mit Problemen einhergeht, dass wir deshalb auch für Nachteilsausgleiche kämpfen für die Menschen. Mhm. Aber gleichzeitig ist es genauso wichtig, die Potenziale von neurodivergenten Menschen zu zeigen. Das hat verschiedene Gründe. Ein der Gründe ist, dass wir durch KI heute nachverfolgen können, welche genetischen Ursachen mit welchen Formen der Neurodivergenz zusammenhängen. Und das kann zu Gefährdungen führen, zum Beispiel zu eugenischen Maßnahmen, dass Eltern gesagt wird, Ihr Kind wird folgende Nachteile aufweisen und überlegen Sie sich, ob Sie dieses Kind zur Welt bringen wollen oder nicht. Und dann würden irgendwann neurodivergente Menschen gar nicht mehr auf die Welt kommen, wie das heute schon bei Menschen mit Trisomie 21 häufig der Fall ist.
Ja.
Und darum ist es sehr wichtig, Eltern auch über die Potenziale zu informieren, dass sie auch wissen, was sie verlieren, wenn sie sich gegen ein neurodivergentes Kind entscheiden. Deshalb ist es einer der vielen Gründe, dass wir die Potenziale von neurodivergenten Menschen hervorheben, einfach so, dass wir ja vor einer Technologie stehen, die auf diesem Gebiet Verheerendes anrichten könnte, was dann irgendwann auch nicht mehr reversibel wäre.
Das heißt, wir stehen jetzt auch wirklich an einem Wendepunkt, so nehme ich das auch wahr. Und wir wollen uns dem Thema jetzt von verschiedenen Seiten einfach mal nähern. Und wir sind ja mit Synästhesie eingestiegen und Sie haben jetzt nochmal das Thema Stärken und Bildung und Eltern eingebracht. Und wir haben ja so eine Sicht auf Stärken, die sehr, sehr geprägt ist von einem bestimmten Bild, was vielleicht durch Industriezeitalter bedingt ist. Dass Menschen so für sich selber wahrnehmen, dass Synästhesie beispielsweise eine Stärke ist, das ist ja selten. Ich habe selber ein Erlebnis, was für mich wirklich ein Schlüsselerlebnis war, gehabt. Vor ungefähr einem Jahr hatte ich einen Workshop und das waren 8 Personen und abends saßen wir zusammen am Tisch und 4 dieser 8 Personen hatten eine Synästhesie. Eine Person hat den Jahreskreis zum Beispiel dreidimensional gesehen. Eine andere Person hat, wie Sie glaube ich auch, Zahlen farbig gesehen. Und danach bin ich ins Bett gegangen und habe mich die ganze Nacht nur mit diesem Thema beschäftigt. Also Synästhesie und Stärken oder diese Sicht auf Stärken, warum sehen wir das nicht?
Ja, weil es im fordistischen Zeitalter, wo es eher darum ging, Menschen im Gleichschritt arbeiten zu lassen, am Fließband zum Beispiel, oder wir kennen ja vielleicht den Chaplin-Film, der sozusagen die Zukunft zeigt, wie Menschen sozusagen eingepasst worden in ein industrielles Getriebe. Diese Zeit geht glücklicherweise vorbei. Trotzdem funktionieren Bildungseinrichtungen oft so noch, dass also alle im Gleichschritt lernen sollen, alle sollen im Gleichschritt arbeiten. Maßnahmen, um Menschen in Arbeit zu bringen, konzentrieren sich häufig nur auf preußische Tugenden und vergessen vollkommen, dass wir in einer ganz anderen Zeit leben, dass wir in einer Zeit leben, wo der Fordismus, glaube ich, ja nur noch eine ganz geringe Rolle spielt, sondern wir brauchen heute die Kreativität der Menschen. Wir können uns nicht leisten, auch nur ein Gehirn fallen zu lassen, weil wir so viele Probleme zu lösen haben, die wir nur lösen können mit der Weisheit der Vielen. Und die Weisheit der Vielen beruht auf den vielen unterschiedlichen Perspektiven, die jedes einzelne menschliche Gehirn dazu beizutragen hat. Mhm. Und diese Weisheit der Vielen geht verloren, wenn wir nur Normen, Standards im Auge haben und Menschen, die sehr originelle Perspektiven auf die Welt hätten, nicht zum Zuge kommen lassen. Ja, also eins der Potenziale von Menschen mit Synästhesie zusätzlichen Gedächtniskanal haben. Dadurch sind sie manchmal sozial auch ein bisschen unbeliebt, weil sie sich an Dinge erinnern, die andere längst vergessen haben. Es ist nicht immer angenehm, wenn jemand nicht vergisst im sozialen Miteinander. Das hat Nachteile, es hat aber eben auch große Vorteile, dass man Dinge nicht vergisst oder dass man sie auch leicht sich einprägen kann. Und über diesen Weg, aber es hat eben auch wiederum Nachteile. Ich habe es im Mathematikunterricht als Kind erlebt, wenn man eben Zahlen farbig sieht, dann hat man das Gefühl, dass manche Lösungen, die mathematisch richtig wären, farblich schlecht passen. Und man kommt dann zu anderen Lösungen und braucht eine Weile, bis man begreift, dass es nicht um Farben geht in der Mathematik, sondern um Anzahlen. Ne? Also das war für mich auch so ein Moment, was sehr wichtig war, dass ich das erkannt habe. Trotzdem habe ich, einen sehr originellen Zugang zur Mathematik. Dass ich nicht der Einzige bin, tröstet mich, wenn ich dann höre, dass Richard Feynman, also ein ganz herausragender Physiker, der in der Quantenmechanik oder auf dem Gebiet der Quantenphysik sehr viel geleistet hat, beschreibt, dass er eben auch Buchstaben und Zahlen farbig sieht. Oder Lady Gaga, die Musikerin, die beschreibt, dass sie Musik generell farbig sieht und auch Noten farbig sieht und Buchstaben. Also Synästhetikerin findet man überall und das ist sehr tröstlich, die zu finden. Trotzdem bilde ich mir nicht ein, ein herausragender Quantenphysiker zu sein oder ein verkannter Popstar wie Lady Gaga. Also ich weiß auch, wo meine Grenzen sind, aber die Synästhesie verbindet mich mit diesen Personen. Und ich glaube, solche Verbindungen sind tröstlich und machen Mut.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ne? Nachdem wir das entdeckt haben an diesem Abendbrottisch, hat sich für die auch etwas entfaltet, weil sie haben, Mensch, das ist wirklich besonders. Also das war denen gar nicht klar. Und eine Teilnehmerin hat dann ihren Vater gefragt und da kam dann raus, dass das auch ein Synästhetiker war. Ne? Also sehr interessant und irgendwie ja auch ermutigend, wie Sie sagen, ne? Wenn man das wirklich berücksichtigt. Fall, den Sie auch beschrieben haben von einem Jungen, da hatten Sie, glaube ich, einen Förderunterricht. Ja. Ich weiß gar nicht, ob der Junge jetzt Synästhet war, aber das Beispiel fand ich auch faszinierend, weil der hat da was gesehen und eine mathematische Aufgabe gelöst. Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Ja.
Während meiner Promotion war das, da habe ich also die Gestaltwahrnehmung von Kindern, bei denen Lernbeeinträchtigungen diagnostiziert waren, verglichen mit neurotypischen Kindern und hatte die Vermutung, dass sie vielleicht eine andere Gestaltwahrnehmung haben. Und während dieser Untersuchung, die ich in Schulen durchgeführt hatte, war die Schulleiterin plötzlich auffällig freundlich zu mir und sagte, ja wunderbar, Sie befassen sich mit Mathematik, das ist ja genau richtig, bei uns ist eine Mathelehrerin fallen und da ist eine Klasse, dann könnten Sie ja da einfach Mathematik vertreten. Und bevor ich irgendwas dazu sagen konnte, hatte ich schon ein Mathebuch in die Hand gedrückt bekommen und sie sagte mir, die machen gerade Bankrechnen. Ich dachte kurz, da geht es vielleicht um Kontoauszüge oder Kreditkarten oder sowas. Völlig falsch. Das ging, Bankrechnen bedeutet Wettrechnen. Die rechneten dort um die Wette. Und ich wurde da in die Klasse geschoben und ich musste Divisionsaufgaben stellen und die riefen alle fröhlich durcheinander. Und wer als erste Person das richtige Ergebnis hatte, durfte eine Bank vorrücken. Deshalb Bankrechnen. So, und das machte auch eine Weile Spaß. Und ich dachte, okay, die Stunde kriege ich leicht rum, bis ich dann merkte, das ist sehr anstrengend, so eine Klasse im Auge zu behalten. Dann rief ich die Aufgabe 60 geteilt durch 4 durch den Raum und da fing ein Junge, Rolf hieß der strahlte mich an und sagte 14. Und irgendeine innere Stimme sagte mir, 60 geteilt durch 4, da kommt doch was anderes raus. Ne? Aber gut, ich war auch so ein bisschen abgelenkt. Auch im Lösungsheft stand was anderes, aber es gibt auch Druckfehler in Lösungsheften. Und ich habe mich so an meine Schulzeit erinnert, da hieß es dann, falsch setzen. So kannte ich das. Macht heute in Schulen niemand mehr. Heute gucken die LehrerInnen durch die Klasse und sagen, hat jemand was anderes? Aber das ist für die Kinder genauso frustrierend. Nach meiner Erfahrung, als würde man sagen, falsch. Ich hatte das Gefühl, der war so begeistert von seiner 14, das konnte ich nicht machen. Ich überlegte, wie komme ich aus der Situation raus? Und dann fiel mir ein, ich könnte ihn ja fragen, wie kommst du darauf? Hm. Und jetzt kam für mich die Überraschung. Ne? Er sagte, er hätte 10 durch 4 geteilt und erhielt 2 bis 2. Dann hat er die 2, hat er. Es ging ja durch 4, also er hat 60 geteilt durch 4, da hat er 14 erhalten. Und er hat gerechnet, 10 geteilt durch 4 ist 2 und diese 2 ist 6-mal vorhanden. Jetzt hat er die 2 mit 6 multipliziert und hat 12 erhalten. Und dann war da noch der Rest und hat er gesagt, der Rest ist ja auch 12-mal da, den muss ich auch mal 6 rechnen, der Rest war 2, erhält wieder 12 und hat gesagt, dass ja immer derselbe Rest ist, muss ich die 12 durch 6 teilen und er erhielt 2 und 12 plus 2 ergibt 14. Jetzt war ich vollkommen überzeugt, dass 60 geteilt durch 4 bestimmt 14 ist. Ich fand den Rechenweg so überzeugend. Mhm. Aber trotzdem stand im Lösungsheft was anderes und ich hatte auch irgendwie noch ein Unstimmigkeitsgefühl und dachte, fragst du sicherheitshalber nochmal nach? Und da fiel mir ein, ihn zu fragen, was siehst du, wenn du rechnest? Und jetzt war ich ganz fasziniert, dass er was gesehen hat. Er sah 6 Männer, es ging ja 60 geteilt durch 4, da saßen 6 Männer, die alle ihre Hände, beide Hände auf den Tisch legen und 6 Männer mit jeweils 10 Fingern ergibt die 60. Der hat also die ganze Zeit 60 gesehen. Und das hat mich total fasziniert. Und dann wurde mir klar, was ihm passiert ist. Er ist von Mann zu Mann gegangen und hat die 10 durch 4 geteilt. Mhm. So, und 10 geteilt durch 4 ergibt 2 Rest 2. Alle so da. Ja, 2 Rest 2. Jetzt hat er die 2 mal 6, völlig richtig, hat er 12 erhalten. Jetzt hätte er den Rest auch mal 6 nehmen müssen, hätte ihn aber, weil er ja noch nicht geteilt war, durch 4 teilen müssen. Er hätte eine 3 erhalten und 12 plus 3 hätte 15 ergeben und alles wäre gut. Das Problem war aber, dass er sich immer sagen musste, das bedeutet 2 Rest 2 und nicht 4, denn er sah ja 4. Und weil er die ganze Zeit die 4 unterdrückt hat, kam er nicht auf die Idee, den Rest 12 durch 4 zu teilen, sondern hat ihn durch 6 geteilt. Das war also eine mathematische Hochbegabung. Das war jemand, der es bildlich sehen kann. Und wenn ich das mit mir vergleiche, meine Bilder sind viel uninteressanter. Ich sehe eine graue 60, die mit einer grünen 4 zusammenprallt und dann zerfällt die 60 aus unerfindlichen Gründen in eine grüne 40 und eine goldene 20, die ich dann vor mir sehe. Und dann ist die 40 geteilt, also wird sozusagen mit der grünen 4, die 4 ist dunkler, die 40 ist heller, weil die 0 verdünnt das Grün. 40 geteilt durch 4 ergibt dann eine blasse 10. 1 ist bei mir sehr hellgrau und mit einer 0 ist das sehr wässrig. Bleibt dann eine 10 übrig. Und die 20 mit 4 konfrontiert zerfällt in eine blaue 5. Und wenn ich jetzt die blaue 5 mit der blassen 10 verbinde, erhalte ich so eine hellblaue 15.
Super faszinierend.
Interessant, hat aber mit Mathematik nichts zu tun, wogegen der Rechenweg von dem Schüler mathematisch begründet war.
Ja.
Ja, und das hat mich so fasziniert und der galt als lernbeeinträchtigt und hat aber ein viel besseres mathematisches Verständnis gehabt als alle anderen Kinder, die ich in dem Alter je kennengelernt habe. Mhm. Und da wurde mir klar, dass das ein Thema ist, dass wir oft Begabungen in Schulen haben, die überhaupt nicht auf Erwartungen und Standards treffen, dadurch auch nicht anerkannt werden und der Welt verloren gehen. Und dieses Muster habe ich dann immer wieder gefunden seit diesem Termin. Das war also für mich so ein Schlüsselerlebnis. Also, dass ich zum ersten Mal gesehen habe, dass Kinder durch neurodivergente Denkformen Leistung vollbringen könnten, wenn sie Beachtung finden würden. Aber in der Regel gehen sie unter. Ja. Und das führt dazu, dass uns diese wertvollen Denkwege verloren gehen. Und dann fehlt dieser Beitrag zur Weisheit der vielen. Das macht unsere ganze Gesellschaft nach dem Stand der Forschung dümmer.
Und wir müssen ja auch noch berücksichtigen, dass durch KI ja jetzt auch gerade in den nächsten 1-2 Jahren dramatisch was verändert und gerade solche Fähigkeiten uns auch helfen könnten, Herausforderungen zu wuppen, sage ich jetzt mal.
Ja, das heißt, Bilder verarbeitet KI sehr schlecht. KI jongliert sehr gut mit Sprache und kann sehr gut Spielregeln. Darum ist KI auch so gut im Schachspielen, auch so gut im Go-Spielen, hat ja den Go-Weltmeister geschlagen. Das war ja bei, also zuerst Deep Blue hat gegen Kasparov im Schach gewonnen und dann war AlphaGo, war glaube ich so der große Durchbruch, dass der Weltmeister im Go durch eine künstliche Intelligenz geschlagen wurde. Und wir vergessen oft, dass Sprache ja auch ein Spiel ist. Darum kann KI Sprache sehr gut. Ja? Mhm. Also es ist ja so ein Rätsel. Ich erzeuge hier, indem ich meine Zunge bewege, meine Lippen bewege, meine Kiefer bewege, meine Stimmlippen bewege, Schallwellen. Also ich erzeuge Knurr, Knack, Hauch, Zisch und Stöhnlaute und setze die Luft in Vibration. Und wenn alles klappt, dann kommen bei Ihnen diese Schallwellen an und erzeugen so eine Art Daumenkino im Kopf. Und das ist sehr rätselhaft. Wieso geht das? Ne? Die Philosophie hat lange Zeit gefragt, wie kann das sein? Wie können solche Schallwellen überhaupt in anderen Gehirnen etwas erzeugen? Wie funktioniert Sprache? Sprache ist für Menschen was sehr Wichtiges. Schon bevor wir geboren werden, spielt Sprache für uns eine große Rolle. Also man kann nachweisen, dass Neugeborene in Leipzig anders schreien als Neugeborene in Paris zum Beispiel.
Ist nicht wahr?
Ja, ja. Also in Paris gehen sie beim Schreien am Ende mit der Stimme nach oben, so wie das typisch ist im Französischen auch, wo die Stimme nach oben geht. Im Ruhrpott hört man das auch noch. Also geht man ja auch mit der Stimme nach oben.
Das stimmt allerdings.
Am Ende, ja, das ist der französische Einfluss. In Leipzig überhaupt nicht. Da geht man mit der Stimme nach unten am Ende. Und siehe da, Neugeborene in Leipzig schreien, indem die Stimme am Ende nach unten geht. Das heißt, in diese Sprachspiele wurden wir schon einbezogen, bevor wir geboren wurden überhaupt. Das ist vielen nicht klar. Und der Philosoph Ludwig Wittgenstein hat herausgefunden, dass Sprache eigentlich ein Spiel ist. Und das können wir bestätigen. Das heißt, KI ist deshalb so gut, weil es die Spielregeln, die wir anwenden, wenn wir sprechen, simulieren kann. Mhm. Ja, und darum kommt uns KI manchmal so menschlich vor. Manche denken sogar, KI könnte ein Bewusstsein entwickeln oder Gefühle haben. Aber es sind nur Maschinen. Das sind Tokens, die werden gewichtet. Das ist so, da ist nichts dahinter. Das sind nur Algorithmen. Ja? Aber wir Menschen haben die Tendenz, dieser Algorithmen Leben hineinzusehen, so wie Kinder zum Beispiel streiten, weil sie sagen, du hast mir wehgetan, obwohl der Tisch niemandem wehtun kann, der kann nur rumstehen. Ne? Aber für Kinder, die neigen dazu, in alles etwas Lebendiges hineinzusehen. Und diese Tendenz haben wir Menschen auch. Es ist wahrscheinlich evolutionär so, dass wir in Zweigen, in knorrigen Bäumen Lebewesen entdecken, hat wahrscheinlich die Überlebensfähigkeit erhöht. Also lieber einen gefährlichen Menschen zu viel sehen, als einen zu wenig. Wahrscheinlich funktionieren unsere Gehirne deshalb so. Das ist aber natürlich verheerend, weil es zu Missverständnissen mit KI führt. Und neurodivergente Personen haben diesen Effekt manchmal nicht. Und darum sind sie sehr hilfreich, weil sie zum Beispiel Menschen im Autismus-Spektrum neigen weniger dazu, Menschliches in Dinge hineinzuprojizieren. Und die sind natürlich jetzt sehr hilfreich, weil sie auch viel besser in der Lage sind, Künstliches von Menschlichem zu unterscheiden.
So die Stärken vom Autismus-Spektrum, die sind ja schon, ich würde sagen, ja, schon ein paar Jahrzehnte, weiß ich nicht, auf jeden Fall schon länger.
Im Gespräch.
Werden im Gespräch, ja, werden ja, teilweise ja. genutzt. Hm?
Ja, ja.
Aber andere Stärken, die sich aus ja. diesem Neurodivergenz-Spektrum und auch der Vielfalt ergeben, weniger. Ne? Und ich glaube, was auch nochmal wichtig ist, diese Abgrenzung, was Sie eben gesagt haben, die Babys schreien unterschiedlich. Ja. Bedeutungsgebung von Sprache, dass KI von vielen nicht verstanden wird, dass sie letztendlich etwas auswirft, was irgendwie statistisch zusammengewürfelt, nicht gewürfelt, sondern gestellt ja. ist.
Gewürfelt ist aber ein schönes Bild, mhm. weil es tatsächlich die Bayesche Wahrscheinlichkeit spielt eine große Rolle. Also Wahrscheinlichkeitsrechnung mhm. lässt sich digitalisieren. Das war auch ein Mensch, der wahrscheinlich im Autismus-Spektrum war.
Ja.
George Boole, wissen viele nicht, das war ein Autodidakt, der die Entdeckung gemacht hat, dass die aristotische Logik, die also in der Geisteswissenschaft eine große Rolle gespielt hat, logisches Denken, das war das, wo man eher in der Theologie sich mit beschäftigt mhm. hat oder in den Geisteswissenschaften, dass er gesagt hat, nö, das sind einfache mathematische Operationen. Wenn ich eine Wahrheitstabelle habe, A und B, und schau mir an, das heißt, nur wenn A wahr ist und B wahr ist, ist der ganze Satz wahr. Also dann mhm. erhalte ich so eine Wahrheitstabelle in allen Kombinationen von W, F, F, F. Also F für falsch und W für wahr. Ja, ich habe A und B. Und wenn A und B wahr sind, dann ist auch der ganze Satz wahr. Wenn eins von beiden falsch ist, wenn A falsch ist oder B falsch ist, erhalte ich ein F. Und in der Wahrheitstabelle ist das dann so eine Zeile oder so eine Spalte von W, F, F, F. Und dafür kann ich auch schreiben 1, 0, 0, 0. Hm. Und dieselbe Tabelle, wenn ich eine Multiplikationsaufgabe habe. Ich kann statt A und B auch schreiben A mal B. Und wenn ich jetzt für A 1 und 1 einsetze, dann ergibt es 1. 1 mal 1 ergibt 1. Wenn 1 von beiden 0 ist, erhalte ich 0. Wenn A 0 ist, 0 mal 1 ergibt 0. 1 mal 0 ergibt 0. Und wenn beides 0 ist, ergibt es auch 0. Ich erhalte die gleiche Tabelle. 1, 0, 0, 0. Genauso wie bei WIFFF. Mhm. Diese Entdeckung gilt für alle logischen Operationen. Wir können alle logischen Operationen als mathematische Operationen darstellen. Und mathematische Operationen, das wusste man schon, kann man mechanisch umsetzen. Die kann man zum Beispiel auch elektrisch durch Stromkreise. Und alle Computertechnik basiert auf dieser einfachen Entdeckung von George Boole. Man nennt es die Boolesche Logik. Also wir haben Maschinen, die können logisch denken. Weil ein Mensch im Autismus-Spektrum höchstwahrscheinlich, damals gab es noch keine Autismus-Diagnosen, aber jemand, der all diese Eigenschaften erfüllt, er war Autodidakt, ist sehr spät in Irland Professor geworden und er hat sein ganzes Wissen sich angeeignet, indem er Bücher so oft gelesen hat, bis er sie verstanden hat. Er hatte so eine hohe Wiederholungstoleranz, was viele Menschen im Autismus-Spektrum haben, dass er die Bücher immer wieder gelesen hat, bis er jede Zeile verstanden hat. Also ohne akademische Ausbildung, das muss man sich mal klar machen. Und er hat eine der wichtigsten Entdeckungen hervorgebracht, die die Digitalisierung unserer Welt überhaupt ermöglicht haben. Und solche Geschichten finde ich sehr interessant. Sagen, was wir verlieren würden, wenn wir zum Beispiel durch eugenische Maßnahmen verhindern würden, dass neurodivergente Kinder auf die Welt kommen.
Das kann ich auch nur unterstützen und ich finde es auch wirklich erschreckend, auch wenn man jetzt so beobachtet, wie wenig diese Stärken irgendwie auch integriert werden. Leute landen auf der Förderschule, es wird nicht erkannt oder die Leute müssen 50 werden, um es zufällig in einem Workshop zu merken, dass sie irgendwie anders sind und dass das nicht schlimm ist, sondern dass es wertvoll sein kann. Da ist, glaube ich, sehr, sehr viel Arbeit noch zu leisten. Und ich möchte nochmal auch aufgreifen Ihren Gedanken, dass diese Menschen sehr viele Errungenschaften auch zu verantworten haben. Und Sie bringen Beispiele auch aus der Steinzeit.
Ja.
Da haben Sie so ein Bild, was ich auch sehr schön finde. Vielleicht können Sie das nochmal schildern. So diese Integration, die es möglicherweise gegeben haben könnte, bevor wir mit den Normen kamen.
Ist die Paleo oder sagen wir mal so, Sandra Pichler, die arbeitet auf diesem Gebiet, die über sie bin ich darauf aufmerksam geworden. Die haben bei Ausgrabungen vor allen Dingen geguckt, welche sozialen Schlüsse können wir aus alten Knochenfunden auslesen. Und sie hat festgestellt, dass Kinder, die eine schwere Beeinträchtigung hatten, wie zum Beispiel ein Hydrocephalus, den kann man sehr gut sehen, weil die Nähte zu früh sich verschlossen haben und sich der Schädel verformt hat, dass sie früher sehr gut integriert waren, in der Bronzezeit schon. Und auch ältere Funde zeigen, dass selbst unsere nahen Verwandten, die Neandertaler-Mitglieder in ihrer Gesellschaft hatten, die schwere Beeinträchtigung aufwiesen und um die musste sich gekümmert werden, sonst hätten die Verletzungen nicht verheilen können. Hm. Also man kann an den Knochen ablesen, dass es sich um Menschen handelt, die sehr viel Fürsorge erfahren haben. Und diese Haltung unserer Vorfahren zeigt uns erstmal, dass es schon immer neurodivergente Menschen gab und dass die Gemeinschaften von ihnen profitiert haben müssen, weil die Neandertaler sind die noch erfolgreichere Spezies als der Homo sapiens, denn die hat es viel länger gegeben. Die haben also unter sehr harten eiszeitlichen Bedingungen über lange Zeiten überleben können. Und deshalb kann man schlussfolgern, dass Neurodivergenz für steinzeitliche Gruppen offensichtlich ein Leben haben. Also Neurodivergenz ist nicht etwas, diese Stammesgesellschaften geschwächt hat, sondern es hat sie offensichtlich gestärkt. Sonst könnten wir heute nicht in Funden nachweisen, dass es solche Gemeinschaften über lange Zeit gegeben haben muss. Und wir können auch zeigen, dass es angeboren ist, also dass Menschen, die Hilfe suchen, schon von Säuglingen als sympathisch betrachtet werden. Mhm. Also ich mache das immer gern folgendes Experiment, wenn Studierende Babys mitbringen in die Seminare, dann demonstriere ich immer gern, indem ich irgendeinen Gegenstand nehme, irgendwas, einen Stift oder irgendwas, was ich finde, und zeige den Babys, wie dieser Stift versucht, einen imaginären Berg hoch zu krabbeln. Und es ist schon mal erstaunlich, wie Babys da fasziniert von sind. Die schauen mir zu, die vergessen ihre Eltern, die im Seminar sind, und schauen dem Stift zu. Und dann nehme ich irgendeinen anderen Gegenstand, der diesen Stift so ein bisschen runterschubst. Und dann reiche ich die beiden Gegenstände den Säuglingen und die nehmen immer das Opfer in der Handlung. Mhm. Die nehmen dann zum Beispiel den Stift, hatte ich ja jetzt als Beispiel, weil wir eine angeborene Sympathie für Opfer haben, zum Beispiel. Das ist offensichtlich angeboren, schon bei Säuglingen. Ja? Und man kann das noch steigern, das Experiment, man lässt den Stift hochgehen, dann kommt jemand, ich schubse diesen Stift runter und dann nehme ich jetzt irgendwas anderes, ein Radiergummi oder so, und dieser Radiergummi hilft dem Stift. Und wenn ich jetzt die drei Sachen zur Auswahl gebe, dann ist der Radiergummi das Sympathischste für die Babys, weil Leute, die helfen, sind noch sympathischer. Das werden Sie auch sehen. Wir haben auch mit wenn Studierende das vorspielen, da ist zum Beispiel jetzt sind Studierende, die malen ein Bild und dann kommt eine andere Person und nimmt das Bild weg und zerreißt das Bild und dann lässt man die Säuglinge krabbeln. Die krabbeln alle auf die Person zu, der das Bild zerrissen wurde. Mhm. Das ist spannend. Und nun auch wieder das Experiment. Dann kommt wieder noch eine Person dazu, die jetzt die zerknüllten Schnipsel von dem Bild aufhebt, glatt streicht und es wieder zusammenklebt. Und dann werden die Babys alle zu der Person, die hilft, hinkrabbeln. Das sind also angeborene Potenziale, die wir übrigens auch bei Menschen im Autismus-Spektrum, bei Menschen mit Trisomie 21 schon erfolgreich nachgewiesen haben. Das ist unabhängig von Neurodivergenz vererbt. Das macht uns Menschen aus, diese Sympathie für Menschen, die in schwierige Situationen gehen, die in eine Opfersituation kommen, und die Sympathie für helfende Personen. Und darum sind Eltern oft für Kinder so sympathisch, weil Eltern ja oft helfen. Ja? Oder auch PädagogInnen werden angehimmelt von Kindern, weil die oft in der helfenden Tätigkeit sind. Und dieses angeborene Potenzial ist für mich auch verrät zum Beispiel, dass wir es immer schon mit sehr diversen Gesellschaften zu tun hatten. Mhm. Also dass menschliche Gemeinschaften stark waren, weil sie sozusagen niemanden zurücklassen wollten, weil sie sich bemüht haben um Vielfalt, um Diversität, weil die am Ende auch ein evolutionärer Vorteil ist.
Mhm.
Weil solche Gemeinschaften eben eine stärkere Intelligenz der Masse oder eine Weisheit der vielen entwickeln können.
Könnte man ja die Hoffnung haben, dass dieser evolutionäre Vorteil nun auch wieder wirksam wird, ja. Weil jetzt an diesem Scheidepunkt könnte es ja auch wieder dazu kommen, ne? Und ich glaube auch das Thema Helfen, da habe ich jetzt gerade gedacht, wo Sie es geschildert haben, da haben wir eine ganze Menge auch verlernt.
Unsere Gesellschaft ist gewöhnt das Kindern ab. Also wenn jemand in der Schule gefragt wird und andere helfen, dann sagen sie, stopp, du sollst nicht helfen,
ja.
Ich möchte die Lösung nur von Peter oder Petra hören oder von Sarah. So, also es wird sozusagen, helfen wird unterbunden schon mal in der Schulzeit. Wir leben auch in einer Gesellschaft, was so immer gern so als Neoliberalismus bezeichnet wird, dass jeder Mensch selber sehen soll, wie er klarkommt und das Helfen nicht immer hilft. So, davon gehen wir eigentlich aus. Trotzdem haben wir alle diesen angeborenen Impuls. Der wird aber, der geht sehr schnell verloren. Zum Beispiel kann man das zeigen, wenn jemand in eine schwierige Situation kommt und viele Menschen sind da und niemand hilft. Wir haben nämlich auch so etwas wie Schwarmintelligenz. Und das heißt, Menschen neigen dazu, das zu machen, was andere machen.
Ja.
Ja, und wenn niemand hilft, dann gucken die anderen und denken, die anderen werden einen Grund haben, warum sie hier nicht helfen. Soll ich mich jetzt gegen den Schwarm stellen? Soll ich mich gegen die Gruppe stellen? Na, das Ash-Experiment ist da so berühmt, dass Menschen auch falsche Antworten geben, wenn alle die falsche Antwort geben, weil sie sich nicht trauen, wider besseren Wissens ihre Meinung zu äußern. Und solche Verhältnisse werden in Schulen, auch schon in Vorschuleinrichtungen kultiviert. In der Arbeitswelt werden sie kultiviert. Das heißt, unabhängig neurodivergente Standpunkte werden ganz schnell unangenehm für Menschen. Es gehört viel Kraft dazu.
Ja? Ja.
Und diese Kraft bringen aber nach meiner Erfahrung neurodivergente Menschen häufiger auf, weil sie oft so eine Glaswand spüren zu anderen Personen, weil sie nicht so in den Schwarm und die Nachahmung abtauchen, weil sie damit ja sich so oft schon die Nase blutig gestoßen haben, weil sie merken, sie passen nicht so zu den anderen. Sie sind am Ende doch, stehen sie allein für sich da. Und darum sind sie oft zu einem unabhängigeren Urteil fähig. Das zeigen auch unsere Studien. Ich bringe immer gerne das Vergleich mit dem Grimmschen Märchen, mit dem Kaisers neuen Kleider.
Das liebe ich auch, das liebe ich.
Das Kind, was sagt, der Kaiser ist nackt. Also wir können das nicht mehr nachprüfen, deshalb ist das auch eine mutige Behauptung von mir. Aber ich denke immer, das ist ein neurodivergentes Kind. Also im Autismus-Spektrum oder ADHS-Spektrum oder irgendetwas, was den Mut hat, die Wahrheit auszusprechen.
Ja.
Und das finden wir bei neurodivergenten Menschen häufiger als bei neurotypischen Menschen.
Was ja auch eine unglaublich wichtige Kompetenz ist in dem Effizienzparadigma, in dem wir wirklich auch gefangen sind. Vielleicht, wer zuhört, zusieht, nochmal der Hinweis, Ash-Experiment ist das mit den Streichhölzern, ne? Nee, das ist das mit den Längen, genau. Ja.
Das sind so drei Linien und man soll sagen, welche die längste oder kürzeste ist. Und alle sagen, das ist die kürzeste, obwohl sie offensichtlich länger ist als die anderen.
Ja.
Und eine Person, die nicht eingeweiht ist, fängt dann an der eigenen Meinung zu zweifeln. Und viele fangen dann an, sich an die Mehrheitsmeinung anzuschließen.
Genau das ist es.
Ja. Genau, und das ist das Phänomen, was wir heute eben oft in Social Media auch finden. Das ist eben sehr problematisch. Also wenn man viele Klicks haben will, dann sollte man Schwarmintelligenz oder Schwarmdummheit je nachdem bedienen, damit man viele Klicks bekommt.
Das ist leider ein großes Problem unserer Zeit, das sehe ich auch so.
Ja.
Ich würde noch mal gern auf diesen Intelligenzbegriff zu sprechen kommen. Ihr Buch heißt ja auch wahnsinnig intelligent, ein toller Titel. Und Intelligenz, kenne ich vom IQ-Test und da gucken sie ja auch so ein bisschen kritischer drauf. Also was ich ganz faszinierend finde, ich hab mich immer für eine mathematische Null gehalten. Also ich bin da zwar, hab Abitur, bin da durchgekommen, aber ich habe immer auch andere Ergebnisse gehabt und sie zeigen so das mit so Zahlen rein, wo 2, 4 und ne, die logische Ergänzung. Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht hatte ich ja gar keine so eine schlechte Idee, als ich da eine ganz andere Zahl eingesetzt habe. Also vielleicht nochmal zum Intelligenzbegriff. Ein hoher IQ, ist das auch neurodivergent? Und wie stehen Sie da?
Ja, erstmal ja. Also Hochbegabung rechnet auch zur Neurodivergenz. Man muss dazu sagen, Neurodivergenz ist eine Linie, die gezogen wird zwischen Menschen, die Erwartungen, Standards und Normen erfüllen und Menschen, die diese Standards und Erwartungen und Normen nicht erfüllen. Mhm. Und Norm ist, dass man gewisse komplizierte Aufgaben in einem gewissen Alter noch nicht lösen kann. Und dann gibt es Kinder, die verblüffen, dass sie es können. Im Moment erfüllen sie Normen und Standards nicht. Mhm. Und so begründet man, dass es sich hier auch um neurodivergente Menschen handelt. Ich finde das korrekt. Ich bin der Meinung, ich erlebe auch nicht selten, also große Studien zeigen, dass Gene zum Beispiel für Autismus oft auch dieselben sind, die Hochbegabung bewirken können, je in anderen Ausprägungen. Mein Lieblingsbeispiel sind Terence und Trevor Tavor. Das sind der eine, Tavor war falsch, die heißt Tau. Mhm. Terence Tau ist momentan einer der größten Mathematiker, die wir kennen. Der hat auch die Fields-Medaille gewonnen und ist in aller Munde aufgrund seiner großen mathematischen Leistung. Und sein Bruder Trevor Tau, der ist ein großer Schachmeister, also auch in aller Munde, auch bekannt. Beide kommen aus Australien und sind Brüder, sind darum genetisch sicherlich sehr ähnlich, aber der eine ist im Autismus-Spektrum und der andere ist neurotypisch. Mhm. Und das, diese beiden zeigen, finde ich, sehr schön, wie haarfein die Grenze manchmal sein kann zwischen Autismus-Spektrum und Hochbegabung. Mhm. Ja, das gilt nicht mehr. Es bedeutet nicht, viele Menschen im Autismus-Spektrum, muss man aber dazu sagen, schneiden bei Intelligenztests eher schlecht ab. Es bedeutet nicht, dass wenn ich jetzt im Autismus-Spektrum bin, dass ich gut abschneide. Und zwar beschreiben viele, ich fand es sehr eindrucksvoll, ich habe für die ARD einen Beitrag gedreht mit Manuel Stark und der hatte eben auch einen Intelligenztest und der sagte, ich hänge hier an Details fest. Ich sehe hier die merkwürdige Darstellung von Kreisen und kann gar nicht mehr über das Gesamtmuster nachdenken. Mhm. Das heißt, auf der Intelligenztest misst nicht seine Stärken und die kann er nicht erfüllen. Dann schneidet er nicht gut ab und denkt vielleicht, er wäre nicht intelligent, aber er ist es auf andere Weise vielleicht. Mhm. Wenn wir einen anderen Test hätten, dann würde er ganz anders abschneiden. Ich bringe immer gern dieses einfache Beispiel. Wenn ich so ein größeres Publikum habe, ist das leicht zu illustrieren. Mhm. Ich bitte die Leute, die Lösung einer Intelligenztestaufgabe, die sehr einfach ist, nämlich eine Zahlenreihe fortzusetzen, laut zu rufen. Wenn
das habe ich gesehen. Ich glaube, ja, Republika.
Ja. Ich finde, man kommt so schnell zu einer Erklärung. Mhm. Also ich sage einfach 2, 4, 6 und das Publikum soll jetzt so schnell wie möglich die vierte Zahl, die dazu passt, rufen. Und die meisten rufen 8.
Ja, würde ich jetzt auch.
Das kommt sofort. So, und die würden alle einen Punkt im Intelligenztest bekommen, weil ich das erwartet habe. Ich habe die 8 erwartet. Jetzt gibt es aber das faszinierende Phänomen, dass manche vielleicht rechnen, 2 plus 4 ergibt 6 und 4 6 ergibt 10. Also wäre doch eine sinnvolle Fortsetzung von 2, 4, 6 auch 10.
Ja.
Und die, die 10 rufen, die bekommen jetzt keinen Punkt, weil das habe ich nicht erwartet. Und da wird deutlich, dass Intelligenztests vor allen Dingen die soziale Intelligenz messen, nämlich rauszufinden, was jemand hören will. Denn eigentlich ist jede Zahl begründbar. Ich könnte jede Zahl nennen. Ich könnte minus 15,3 sagen und mache einen Punkt, weil ich mit Lagrange-Interpolation immer eine Formel finde, die 2, 4, 6 und minus 15,3 verbindet. Das ist egal, das können auch sehr lange Zahlenfolgen sein. Es könnte auch 2, 4, 6, 8, 10, 12 sein und ich könnte aber an die Zahl 37 denken, auf die niemand kommt, weil ich mit Lagrange-Interpolation eine Formel berechnet habe, die diese Zahlen verbindet. Und daran wird deutlich, dass Intelligenztests vor allen Dingen auch soziale Intelligenz messen, also messen, wie gut Menschen erraten können, was von ihnen gerade erwartet wird. Ja, das ist Intelligenztests enthalten diesen Kern eigentlich. Das ist, wurde schon in den 80er Jahren deutlich, indem man Computer programmiert hat für Intelligenztests und die waren schon in den 80er Jahren Computer intelligenter als jeder Mensch sein kann, weil sie viel größere Zahlenfolgen und so weiter lösen können. Aber sie sind manchmal gescheitert, weil sie sich nicht entscheiden, welche Lösung erwartet wird, weil sie Lösungen herausgefunden haben, die TestentwicklerInnen gar nicht bedacht haben. Ja, und das ist das Problem von Intelligenztests, was oft übersehen wird. Intelligenz hat eben viele Dimensionen. Und wenn jetzt so jemand wie Daniel Tammet, der im Autismus-Spektrum ist, übrigens auch Synästhetiker, auch Misophon wie ich, der also viele unzählige Stellen zum Beispiel von Pi im Kopf ausrechnen kann und so weiter, wenn der jetzt auf eine Fortsetzung einer Zahlenfolge kommt, ne, dann könnte das genau die Fortsetzung sein, die eine Prüfungskommission jetzt oder ein IntelligenztestentwicklerInnen nicht erwartet haben und dann bekommt er keinen Punkt. Und dieses Problem ist nach wie vor ungelöst. Darum sprechen manche auch nur von Testintelligenz,
ja,
die ja durchaus wertvoll ist und hochbegabte Kinder, die darin sehr gut sind, bleiben bemerkenswert, denen wird nichts weggenommen. Nur müssen wir sehen, dass manche Tests einfach nicht barrierefrei sind für gewisse Menschengruppen. Das heißt, sie messen nicht deren Intelligenz, sondern messen einfach nur, dass die nicht rausfinden, was man von ihnen hören will. Und jetzt kommt noch ein Punkt, falls wir die Zeit hier haben.
Klar, wir haben
das Problem
Zeit.
Liegt sehr viel tiefer. Auch ein neurodivergenter Mensch, selbst im Spektrum der Schizophrenie war, das ist Kurt Gödel, der hat bewiesen, dass Mathematik sich nie selbst beweisen kann. Mhm. Man könnte also sagen, Mathematik selbst ist auch wie Lautsprache ein Spiel, was wir miteinander spielen, was nur funktioniert, wenn wir uns an die Regeln halten, aber nicht, weil die Regeln immer wahr sind. Also ich könnte Sie ja fragen, was ist 1 plus 1? Was würde das Ihrer Meinung nach ergeben?
11.
Okay, würde ich auch eine Lösung für finden. Zum Beispiel, wenn ich zwei Kaninchen zusammensetze, dann könnte ich am Ende 11 haben. Ja, das wird aber in der Mathematik wird verlangt, dass 1 plus 1 immer 2 ergibt.
Ja.
Es könnte auch 1 ergeben, wenn zwei Flüsse zusammenfließen und einen Fluss ergeben, dann haben wir 1 plus 1 ergibt gleich 1.
Ich habe das gerade bildlich gesehen. Sie haben mich jetzt angeregt mit der Synästhesie. Da gingen die zwei Einsen aufeinander zu und wurden zu 11.
Das ist, wir können also nicht sagen, was richtig ist. Wir können nur sagen, wenn wir festlegen, dass 1 plus 1 immer 2 ergibt, dann macht Mathematik am meisten Spaß. Dann kann ich mit der Mathematik am meisten anfangen. Weil wenn wir chaotische Ergebnisse hätten, wenn wir es mal so und mal so das Ergebnis sein könnte, dann könnten wir mit Mathematik nicht so viel anfangen, wie wir jetzt mit ihr anfangen könnten. Wir müssten also Kindern erklären, dass Mathematik kein Intelligenztest ist, sondern wundervolles Spiel, was Menschen erfunden haben, was nur Freude macht, wenn man sich an die Regeln hält. So wie Basketballspiel auch nur Spaß macht, wenn man sich an die Regeln hält. Wenn man plötzlich sagt, wer am lautesten pfeifen kann, bekommt auch einen Punkt und hat keinen Korb geworfen, dann würden wahrscheinlich alle die Lust am Basketballspiel verlieren. Und so ist es auch mit der Mathematik. Wenn 1 plus 1 alles ergeben kann, dann macht Mathematik keinen Spaß mehr. Bertrand Russell wurde mal gefragt, warum wir gegen die mathematische Logik oder gegen die Regeln der Mathematik nicht verstoßen sollten, dann meinte er, dann könnten wir beweisen, dass alles wahr ist. Und dann haben Journalistinnen gesagt, na dann beweisen Sie doch mal 3 plus 2 gleich 4, dass Sie der Papst sind. Und da sagt er, wenn 3 plus 2 gleich 4 ist, 3 plus 2 ist gleich 4. Ich ziehe auf beiden Seiten 3 ab. Das kann ich machen. Dann erhalte ich 1 ist gleich 2. Und wenn 1 gleich 2 ist, dann kann ich sagen, der Papst und ich sind 2 Personen. Aber wenn eine Person gleich 2 Personen sein kann, dann bin ich der Papst. Was zu beweisen war so jetzt.
Wissen Sie, wenn ich mir mathematisch mehr zutrauen würde, hätte ich versucht mitzurechnen. Ja. Also das ist ganz interessant, finde ich. Und Thema wahnsinnig intelligent. Und wir haben über Hochintelligenz gesprochen. Und Sie haben in Ihrem Buch, auch in Ihren Vorträgen, auch immer das Beispiel von jemand, der Trisomie 21 hat und trotzdem Studium geschafft hat. Und ich finde, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Perspektive, die nicht jedem bekannt ist.
Ach, das ist zum Beispiel Aya Iwamoto in Spanien, die hat also 47 Chromosomen in jeder Zelle. Das ist also eine Trisomie 21, also andere Personen haben 46 Chromosomen in jeder Zelle. Aya Iwamoto in Japan hat eben 47, darum hat sie eine Trisomie 21 oder das Down-Syndrom. Und sie hat erfolgreich englische Literatur studiert und hat Kinderbücher, die also einen großen Erfolg haben, verfasst. Genauso hat Francesco Aglio auch mit 47 Chromosomen in jeder Zelle, also auch einer freien Trisomie 21, die auch als Down-Syndrom bezeichnet wird. Norditalien, Wirtschaftswissenschaften erfolgreich studiert und in Wirtschaftswissenschaften promoviert und arbeitet als Wirtschaftsberater. Und das zeigt, das sind Menschen, die schon vor ihrer Geburt als geistig behindert gelten. Die haben noch keinen Intelligenztest gemacht und gelten schon als geistig beeinträchtigt. Und das Leben zeigt, wenn die Umwelt stimmt, dann können sie sich genauso entfalten wie jeder andere Mensch auch. Und daran sieht man, dass Intelligenz oft falsch vermessen wird. Wir haben in einer großen Studie, der weltweit größten Studie, mit Sicherheit, wir haben Tausende von Menschen mit Trisomie 21 untersucht und haben festgestellt, dass sie einen kleineren Aufmerksamkeitsumfang haben, dass sie die ganze Zeit mehr leisten als andere Menschen. Sie müssen paradoxerweise mehr Intelligenz aufbringen, um das Gleiche zu leisten wie andere. Also ich könnte jetzt diesen Satz mal so übersetzen, dass ich einen verkleinerten Aufmerksamkeitsumfang hätte. Und Sie würden, glaube ich, kaum was verstehen von diesem Satz. Mhm. Und so hören Kinder mit Trisomie 21 Sprache. Sie hören oft nur die Endsilben. Wenn ich sage Universität und jemand mit Trisomie 21 mir nachspricht, ein Kind, was das Wort noch nie gehört hat, dann sagt es Sität und ist total zufrieden, dass es das Wort richtig wiederholt hat, weil der Aufmerksamkeitsumfang verkleinert ist. Neurotypische können in einer Viertelsekunde 4 Dinge, auf 4 Dinge ist unsere ganze Sprache spezialisiert. Also gute journalistische Texte enthalten nie Wörter, die mehr als 4 Silben haben. Die Silben in den Worten setzen sich in der Regel aus höchstens 4 Lauten zusammen. Das heißt, die magische 4 spielt überall eine Rolle. Sie werden auf Kreditkarten sehen, dass immer 4 Ziffern aneinandergereiht sind. Die kompliziertesten Buchstaben setzen sich aus 4 Elementen zusammen, also das E aus 4 Strichen oder das W, das sind sehr komplexe Buchstaben. Für Menschen mit Trisomie 21 sind diese Buchstaben nicht auf einen Blick zu erfassen. Sie müssen beim W 2-mal hinschauen, wo wir nur 1-mal hinschauen oder beim E. Und dadurch sind sie permanent benachteiligt und wirken auf andere weniger intelligent. In Wirklichkeit müssen sie viel mehr Intelligenz aufbringen, um in einer Kultur klarzukommen, die auf sie nicht vorbereitet ist. Das heißt also, jede Hürde, die Menschen mit Trisomie 21 nehmen, verlangt von ihnen viel mehr Intelligenz als für Neurotypische, die in eine Welt hineingeboren werden, die perfekt auf sie vorbereitet ist, wo sozusagen die ganze Welt sich nach deren Aufmerksamkeit richtet. Und das zeigt oft, dass wir statt Intelligenz eigentlich Aufmerksamkeitsbesonderheiten messen. Das sehe ich auch bei Kindern im ADHS-Spektrum. Wenn ich so eine lange Testbatterie mit Kindern im ADHS-Spektrum durchführe, dann sind die sehr schnell von dem monotonen Stress erschlagen. Die können sich nicht mehr konzentrieren. Die versuchen, sich wachzuhalten, indem sie mir witzige Geschichten erzählen und versuchen, das durchzuhalten. Bloß für diese witzigen Geschichten gibt es keinen Punkt im IQ-Test. Und dadurch schneiden sie viel schlechter schlechter ab. Das würde ich sagen, bedeutet, dass der Test nicht barrierefrei ist, weil er nicht an ihre Aufmerksamkeitsbesonderheiten angepasst ist. Und dieses Problem haben wir bei vielen Formen der Neurodivergenz. Darum haben wir viele Menschen im Spektrum der Neurodivergenz, deren Intelligenz unterschätzt wird.
Bei ADHS dann auch häufiger der Fall sein kann.
Bei Autismus übrigens auch.
Ja. Wir haben ja Neurodivergenz über viele Themen gesprochen. Gerade ADHS hat jetzt in Social Media ja auch eine wahnsinnige, ich nenne es jetzt mal Hochkonjunktur. Vielleicht auch, weil es manchen Leuten Vorteil bringt. Ja. Wie stehen Sie dazu? Ich denke, die Stärken, die aus ADHS kommen, die sind wichtig, aber es besteht vielleicht auch die Gefahr, dass es dann in eine Übertreibung geht, oder?
Natürlich, man kann alles übertreiben und so natürlich auch Diagnosen. Aber das Problem ist ein anderes. Das heißt also, wir haben bei Kindern etwa 6,1% ADHS-Diagnosen, bei Erwachsenen nur noch 2,8%. Weil man davon ausgegangen ist, dass es sich irgendwann auswächst. Aber die Genforschung zeigt, dass es sich nicht auswächst. Wir müssen davon ausgehen, ADHS bleibt das ganze Leben lang erhalten. Nicht unbedingt die Schwierigkeiten, die Kinder haben. Erwachsene dann vielleicht irgendwo eine Nische finden, die gut zu ihnen passt. So, in Wirklichkeit könnten wir vermuten, dass wir viel mehr Menschen im ADHS-Spektrum haben, als diagnostiziert werden. Wir sehen ja 6,1 und 2,8 ist ein Missverhältnis, was darauf hinweist, dass es ähnlich wie beim Autismus-Spektrum nur die Hälfte der Menschen zu einer Diagnose kommt. Wir erleben das oft, wenn wir mit dem ADOS und dem ADR Autismus diagnostizieren, dass manchmal die Eltern daneben stehen und sagen, das trifft alles auch auf uns zu. Die haben aber nie eine Diagnose bekommen. Niemand kam auf die Idee. Der Vater arbeitet bei Airbus, die Mutter ist Programmiererin für Perl-Programme oder so etwas und die kam gar nicht auf die Idee. Das heißt, in Wirklichkeit haben wir viel zu wenig Diagnosen. Das ist das eigentliche Problem. Verglichen mit dem englischsprachigen Raum ist Deutschland, was ADHS, Autismus, Legasthenie, Dyskalkulie und so weiter betrifft, unterdiagnostiziert. Deshalb ist dieser Vorwurf, der im Spiegel zu lesen war, Macke als Marke hieß das. Also dass man, das ist ja auch, finde ich, sehr, sehr,
wertend?
Sehr wertend ausgedrückt und entspricht nicht der tatsächlichen Situation. Dass es vielleicht einige wenige Menschen gibt, die sich für im ADHS oder Autismus-Spektrum halten, obwohl es nicht der Fall ist, ist auch nicht verwunderlich, denn jeder wirklichen Diagnose geht erstmal eine Verdachtsdiagnose voraus. Ist ganz normal, dass Menschen erstmal den Verdacht haben, ich könnte im ADHS-Spektrum sein. Und erst wenn jetzt eine fachlich valide Diagnose erfolgt, können sie wissen, ob ihr Verdacht sich bestätigt oder nicht. So ist es nun mal mit Diagnosen. Ja, wenn ich den Verdacht habe, ich habe dann kann das wahr sein oder nicht. Ich muss mich untersuchen lassen und ich weiß erst nach einer seriösen Untersuchung, ob meine Verdachtsdiagnose sich bewahrheitet oder nicht. Und genauso ist es mit dem Verdacht auf ADHS oder Autismus. Ohne Verdachtsdiagnose keine wirkliche Diagnose. Und Menschen vorzuwerfen, dass sie Verdachtsdiagnosen entwickeln, finde ich sehr problematisch. Denn wir haben gerade bei der Gen Z, das ist eine sehr viel Inklusionserfahrung hat, einen viel offeneren Umgang mit Neurodivergenz können wir beobachten. Es wird viel offener drüber gesprochen und die Menschen erfahren viel mehr Wertschätzung als früher, weil es also auch viele berühmte Menschen gibt, die sich offen in den Medien zu ihrer Form von ADHS, Autismus, Legasthenie, Dyskalkulie, Tourette-Syndrom, was auch immer. Billie Eilish fällt mir jetzt spontan ein, die offen über ihr Tourette-Syndrom spricht. Das führt natürlich dazu, dass Menschen jetzt auch selbstbewusster über ihre Form des Tourette-Syndroms sprechen. Oder ich habe im ZDNDF eine Doku in Terra Explorer mit einer jungen Frau gedreht, die also Medizin studiert hat mit Tourette-Syndrom und das auch erfolgreich absolviert hat. Stella Lingen, eine sehr beeindruckende Frau, die ganz offen über das Tourette-Syndrom spricht und wichtige Aufklärungsarbeit leistet und gleichzeitig aber auch eine Identifikationsfigur ist, ist für Menschen, die sich sonst durch Maskieren und Camouflaging das Leben schwer gemacht haben und jetzt offen darüber sprechen können. Ich finde, das ist etwas sehr Gutes. Und Verdachtsdiagnosen sind, wie gesagt, noch keine validen Diagnosen, aber eine positive Identifikation mit neurodivergenten Menschen hilft Menschen, die den Verdacht haben, dass ihr Gehirn anders tickt, offener darüber zu sprechen und auch die Hilfe zu suchen, die ihnen zusteht. Also auch Nachteilsausgleiche in Anspruch zu nehmen, die ihnen zustehen. Das ist eine gute Entwicklung. Und man müsste generell nochmal dazu sagen, das wird oft so als neoliberalistische Tendenz gesehen, dass also Menschen versuchen, sich den Anforderungen, den überfordernden Anforderungen des Neoliberalismus zu entziehen. Ja, man könnte sagen, dass neurodivergente Menschen in Wirklichkeit auch besonders unter Druck stehen. Mhm. Aber es gibt noch ein Argument, dass die offene Diskussion über Neurodivergenz hilfreich ist. Denn die größte Bildungsstudie, die je geführt wurde, die HETI-Studie, wo 80 Millionen Lernende weltweit mit eingeflossen sind. Das ist eine Metastudie, die hat herausgefunden, dass es etwas gibt, was wichtiger als Intelligenz ist, nämlich die Selbsteinschätzung für den Bildungserfolg.
Ja, das fand ich, ja.
Das heißt, Menschen, die wissen, wie ihr eigenes Gehirn tickt, die haben eine viel höhere Chance, Bildungserfolge einzufahren. Und Bildung ist in der Wissensgesellschaft, in der digitalisierten Gesellschaft, in der KI-Gesellschaft der Schlüssel für alles. So, und die Selbsteinschätzung zu fördern, halte ich für sehr wichtig. Und dazu gehört eben auch zu wissen, ob man neurodivergent ist oder nicht. Und diese Selbsteinschätzung bedeutet, dass ich das Selbstbewusstsein entwickle, zu wissen, wann kann ich mich auf mich verlassen, was kann ich alleine besonders gut und zu wissen, wo hole ich mir besser Hilfe. Und das macht diesen Erfolg aus. Also Menschen, die selbstbewusst um ihre Potenziale, aber auch um ihre Defizite wissen, sind für Bildungserfolge besser ausgestattet als Menschen, die einen hohen IQ haben, aber wenig über sich selbst wissen. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr starkes Ergebnis, mit dem wir mehr arbeiten sollten. Und das spricht dafür, dass wir einen viel öffentlicheren Diskurs über Neurodivergenz haben.
Das fand ich auch bemerkenswert, diese Studie, die Sie da erwähnt haben. Ne? Also das spielt eine große Rolle. Ich glaube auch, Sie nennen das Entwicklungslogik.
Ja, Entwicklungslogik bedeutet, dass Menschen begreifen, dass also Neurodivergenz zwar vom Nervensystem ausgeht, aber immer biopsychosozial ist. Das heißt also, ich kann also durch soziale Veränderungen der Umgebung aus einem Minus ein Plus machen oder auch durch psychologische Reflexion, Stärken entwickeln oder aus Schwächen Stärken entwickeln und Potenziale besser entfalten. Also wir sollten auch sehen, dass dieses Wissen eben Unterschiede macht in der Entwicklung. Mhm. Und das Wissen um gute Vorbilder ist da ganz zentral, dass wir mehr über Personen reden, die ihre Nische gefunden haben und aus ihrer Neurodivergenz etwas machen konnten. Von denen können wir für alle anderen auch lernen. Mhm. Deshalb hat das nichts mit Macke als Marke zu tun, sondern mit einer wichtigen aufklärerischen Arbeit, die gerade erst beginnt.
Und ich glaube auch, die beginnt gerade erst. Ne? Also viele verstehen das ja auch nicht richtig und dann wird es total verkürzt und das tut allen Seiten nicht gut.
Ja, es wird oft missverstanden, dass die Neurodiversitätsbewegung Neurotypische gegen Neurodivergente ausspielen will. Und das ist natürlich vollkommener Unsinn, sondern es geht natürlich gegen Eugenik, das hatte ich schon eingangs gesagt, aber es geht um Neuroinklusion. Und ich sehe das eher so, dass eine neuroinklusive Gesellschaft allen gut tut, so wie heute abgesenkte Bordsteine oder Rampen nicht nur von Menschen im Rollstuhl genutzt werden, sondern von Personen, die einen Kinderwagen schieben, die mit einem Rollkoffer unterwegs sind oder mit ihrem Fahrrad, die freuen sich auch über abgesenkte Bordsteine. Mhm. Das ist also etwas, wovon alle Menschen profitieren. Und so bin ich, und davon bin ich überzeugt, dass Neuroinklusion für alle Menschen bessere Lebensbedingungen schaffen wird.
Ja, und ich glaube, da spielt der gute alte Piaget schon eine Rolle. Ne? Also wie denke ich über mein Denken? Und ich glaube, erst in dem Moment, wo man das auch kann, kann man sich vielleicht als älterer Mensch oder, ne, ich bin jetzt auch, ich glaube, nicht mehr Babyboomer, wie heißt die Jüngere? Egal, also
Generation X.
Genau, ja, ne? Wo man anders aufgewachsen ist, anders geprägt und deswegen Dinge so wahrnimmt, das überhaupt wahrzunehmen, dass ich das Dinge so wahrnehme. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Aspekt, der noch zu wenig gegeben ist.
Ja, sich selbst besser zu verstehen, sich anzunehmen. Mhm. Dabei können wir uns gegenseitig helfen, weil der Mensch, wie Martin Buber sagt, wird am Du zum Ich. Ich brauche also ein Gegenüber, was sich für meine Generation interessiert. Die Generationen sollten sich zuhören, sie sollten berichten, dass sie ganz andere Lebensumstände haben. Genauso sollten Menschen über ihre Neurodiversität reden. Mhm. Nicht nur, wenn es eine ICD-Diagnose ist, also zum Beispiel Hochsensibilität, was etwa 30% der Menschen betrifft, eine Form der Neurodivergenz im engeren Sinne, weil
ist es nicht,
oder? ICD-Diagnose ist. Es ist ein Merkmal, eine Eigenschaft, eine Charaktereigenschaft, die möglicherweise bis zu 30% aller Menschen, also manche schätzen 15%, manche 20, manche schätzen 30%, aber es ist eine Tatsache, dass es sehr viele Menschen gibt, die misophon sind, die Nebengeräusche führen dazu, dass sie sich nicht mehr konzentrieren können. Bei anderen ist es wieder so, dass sie Nebengeräusche brauchen, um sich überhaupt konzentrieren zu können. Ja, es gibt Kinder, die hören AC/DC und können erst dann Hausaufgaben machen. Andere stört schon das Nebengeräusch aus zwei Wohnungen weiter, dass sie sich nicht konzentrieren können. All diese Dinge, die führen dazu, dass man sich selber besser versteht, sich selber annimmt, sich selber gut ist. Und viele Menschen erleben eine Diagnose wirklich als eine Katharsis, dass sie plötzlich sich selbst verstehen. Und ich glaube, das ist das, was wir den Menschen nicht nehmen dürfen und auch nicht schlecht reden sollten.
Ich glaube, das ist sehr wichtig und bezogen auf jetzt Diagnosen ADHS ist es ja auch nicht selten so, dass ADHS zum Beispiel zusammenkommt mit ASS, also mit Autismus-Spektrum. Und Sie machen das im Buch, ja, wenn ich es recht verstanden habe, auch an Wahrnehmung, an Aufmerksamkeit fest. Und wenn das zusammenkommt, ist es ja ein einziger Widerspruch.
Ist es. Eigentlich sind es sehr widersprüchliche Dinge. Das heißt, Menschen im ADHS-Spektrum sind sehr risikotolerant. Das ist eine Stärke. Darum finden wir unter Start-ups sehr viele Menschen im ADHS-Spektrum. Es zeigen große Studien, dass sie sehr erfolgreich auch im unternehmerischen Bereich sind, weil sie eine hohe Risikotoleranz haben. Aber darum finden wir auch viele Menschen im Gefängnis im ADHS-Spektrum, weil diese große Risikotoleranz natürlich auch zu Konflikten im Gesetz führen kann. Also es ist wieder, hier haben wir wieder Potenziale und Hilfbedarf oder Nachteilsausgleich, den die Menschen brauchen, der ADHS. Und da das beschreiben viele als Aufmerksamkeitsdefizit. Und neuere Forschung und auch unsere Forschung zeigen, dass es sich eigentlich nicht um ein Aufmerksamkeitsdefizit handelt, sondern um eine höhere Variabilität der Aufmerksamkeit. Mhm. Wir verwechseln oft das Symptom mit der Ursache. Das ist ungefähr so, als wenn ich zum Arzt gehe und mir läuft die Nase und ich bekomme die Diagnose, sie haben Schnupfen, dann bin ich sehr unzufrieden, weil das habe ich vorher gewusst. Mhm. Ja, und solche Diagnosen bekommen wir oft in diesem Bereich. Also ich möchte wissen, ist es eine Virusinfektion, ist es eine Allergie, ist es der Einfluss von irgendwelchen Umweltgiften, die mir die Nasenschleimhäute verätzt haben oder was auch immer. Ja, und solche Diagnosen, Aufmerksamkeitsdefizit ist die Beschreibung des Phänomens, nicht die Klärung der Ursache. Ja, zum Beispiel ist vielen nicht klar, warum Zappel Philips und Zappel Philippinas ein Aufputschmittel bekommen. Methylphenidat ist ein Aufputschmittel. Und es ist unklar, das sind zapplige Menschen und dann bekommen die noch ein Aufputschmittel, was wie Kokain etwa, also so ein bisschen so in die Richtung wirkt, dass es aufputscht. Methylphenidat wurde erfunden von einem bei Roche, ein Italiener, der das erfunden hat und der hat festgestellt, dass seine Frau besser Tennis spielen konnte damit und seine Frau hieß Rita und nach Rita wurde dann das Methylphenidat als Ritalin bezeichnet. Das ist die eigentliche Geschichte dahinter und dieses Ritalin wirkt aufputschend. Und jetzt habe ich zappelnde Kinder und gebe denen Aufputschmittel. Das ist kontraintuitiv eigentlich. Wieso wirkt das? Das wirkt deshalb, weil die Hyperaktivität nur ein Symptom ist, nicht die Ursache. Nach unseren Untersuchungen können diese Kinder monotonen Stress schlecht vertragen. Sie sind hyperaktiv, um sich wach zu halten. Hyperaktivität wird für Mädchen oft internalisiert, das heißt nach innen verlagert. Das gilt dann als Tagtraumvariante. Dann Geschichten aus, die sie wach halten. Sie sind in einer Fantasiewelt, was dazu führt, dass sie dann aber nicht so gute Noten bekommen und manchmal als lernbeeinträchtigt diagnostiziert werden. Was aber auch falsch ist, sondern sie sind sozusagen gedanklich hyperaktiv. Also internalisiert. Darum gibt es auch gar nicht den Unterschied, wie man früher gesagt, Typ ADHS des Tagträumens und ADS als Tagträumen hat man bezeichnet und ADHS diese Hyperaktivität und die Mischform hatte man auch immer. Wahrscheinlich sind das kulturelle Einflüsse, dass man bei Mädchen Hyperaktivität nicht so toleriert wie bei Jungen. Bei Jungen wird Hyperaktivität eher als jungenhaftes Verhalten interpretiert und bei Mädchen wird es eher sanktioniert, sodass Mädchen gezwungen werden, die Hyperaktivität eher zu internalisieren. Das ist also auch wieder Erscheinung und Wesen. Dahinter stehen ganz andere Prozesse. Und ja, wir fallen immer so J.K. Rowling und Cornelia Funke ein als Beispiele für Frauen, die eine unglaubliche Fantasiewelt entwickelt haben und damit viele begeistern. Mhm. Und solche Fantasiewelten finden wir oft bei Mädchen, TräumerInnen sind. Die denken sich die fantastischen Dinge aus. Und schade, dass sie nur internalisiert stattfinden. Das sind also, die sollten vielleicht wirklich Romane schreiben, Filmskripte und so weiter. Aber das nur nebenbei. Also Hyperaktivität ist die Kompensationsstrategie. Sie halten sich damit wach und können dadurch aufmerksamer sein. Also Hyperaktivität ist die Erscheinung, so wie eine laufende Nase nur die Erscheinung ist. Nur Schnupfen ist ein Symptom und nicht eine Ursache. Mhm. Und so ist das auch mit Hyperaktivität. Das Gleiche gilt für Autismus. Menschen im Autismus, Autismus kommt ja von selbstbezogen, ne? Auto, selbst. Autismus heißt, das sind Menschen, die gern allein sind, die sich gern zurückziehen. Aber auch das ist nur ein Symptom. Das heißt, unsere Untersuchungen zeigen, Menschen im Autismus-Spektrum haben die gleichen sozialen Sehnsüchte, Wünsche wie alle anderen Menschen auch. Aber sie ziehen sich zurück, weil sie die Reizüberflutung, die in sozialen Situationen aufkommt, nicht ertragen können. Mhm. Also der eigentliche Grund, auch hier haben wir wieder das Symptom. Aufmerksamkeit spielt deshalb eine große Rolle, weil wir darüber diese Symptome erklären können. Wir haben also verschiedene Aufmerksamkeitssysteme, die zusammenwirken im Gehirn und die erklären, dass warum Menschen im Autismus-Spektrum sich schnell von Reizüberflutung betroffen sind und sich zurückziehen. Das ist zum Beispiel das alarmierende Aufmerksamkeitssystem, was bei ihnen oft stärker arbeitet. Damit sind sie schon in einer Situation, die sozusagen Stress und Angst kennzeichnen. Sie sind also wacher als andere. Dazu kommt, dass manche noch ein vergrößertes, orientierendes Aufmerksamkeitssystem haben, dass sie viel mehr Details erfassen können. Und dann kommt es zur Reizüberflutung und das exekutive Aufmerksamkeitssystem, was wir sozusagen im präfrontalen Kortex haben, hinter der Stirn, kommt zum Erliegen und arbeitet nicht mehr. Dann gibt es Melt-Shutdown und solche Situationen, die man beschreiben kann. ADHS ist es oft das Gegenteil. Das heißt, die Personen sind nicht reizoffen, sondern sie suchen verzweifelt nach Reizen, weil sie ständig Angst haben, dass sie der Betäubungspfeil der Langeweile trifft, weil dann ihre Aufmerksamkeit überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm. Ihr alarmierendes Aufmerksamkeitssystem ist immer etwas runtergeschaltet, sodass sie von außen Anregungen brauchen, um überhaupt eine gewisse Wachheit zu erreichen. Wie kommen diese beiden Systeme zusammen? Wie kann jemand gleichzeitig im Autismus-Spektrum sein und gleichzeitig im ADHS-Spektrum? Das ist nur deshalb möglich, weil wir verschiedene Aufmerksamkeitssysteme haben. Zum Beispiel kann das orientierende Aufmerksamkeitssystem schnell durch Reizüberflutung überfordert sein und gleichzeitig das alarmierende Aufmerksamkeitssystem runtergeregelt sein. Dann habe ich sowohl Symptome von ADHS auch Symptome aus dem Autismus-Spektrum. Und so können wir erklären, warum beides zusammenkommen kann. Auch genetische Untersuchungen zeigen das, dass es Gene, die mit ADHS assoziiert sind und Gene, die mit Autismus assoziiert sind, gemeinsam auftreten können. Ja, das erklärt das sehr gut, aber macht natürlich das Leben besonders schwierig. Dazu kommt, dass Autismus ADHS maskieren kann und ADHS kann Autismus maskieren aufgrund der gegensätzlichen Merkmale dieser beiden Syndrome. Aber seit einiger Zeit ist es in der Wissenschaft Konsens, dass beides zugleich auftreten kann.
Ich kenne zumindest. Ja. Und apropos, ich kenne jemand, gehen wir nochmal so zum Ende hin zu den neurotypischen oder neurodiversen. Sie argumentieren ja, dass im Grunde jedes Gehirn einzigartig ist. Und das ist natürlich mit der gaußschen Normalverteilung und so weiter, ist es ja irgendwie alles künstlich. Die Grenzen sind künstlich gezogen. Ja. Und ich habe Ihre Videos habe ich einigen Kollegen auch gegeben. Denken jetzt alle darüber nach, also die sich neurotypisch halten. Bin ich jetzt eher ein Bilddenker? Bin ich jetzt eher ein Sprachdenker oder bin ich ein Musterdenker? Also können Sie dazu, also den neurotypischen Menschen auch noch was sagen?
Ja, natürlich finden wir alles auch. Auch neurotypische Menschen haben einmalige Gehirne, die mit nichts zu vergleichen sind. Ein Organ von der Größe von 1,5 Stück Butter setzt sich nach neuesten Forschungen so aus 83 Milliarden Nervenzellen zusammen. Jede einzelne Nervenzelle ist so kompliziert wie eine ganze Stadt, geht so 1.000 bis 10.000 Verbindungen mit anderen Nervenzellen ein. So im Mittelwert 5.500. Wenn ich das mit 83 Milliarden multipliziere, komme ich auf 473 Billionen Nervenverbindungen. Das heißt, dass in einem Kubikmillimeter Gehirn mehr Nervenverbindungen sind als Sterne in der Milchstraße. Deshalb haben wir immer gern das Bild von Schneeflocken. Wir sagen, so wie Schneeflocken von Weitem gleich aussehen, unter dem Mikroskop gleich keine Schneeflocke der anderen. Und so ist das auch mit menschlichen Gehirnen. Mhm. Selbst die Gehirne eineiger Zwillinge sind radikal verschieden. Sie können nicht gleich sein. Und darum ist Neurodiversität etwas, was für alle gilt. Ja, wie ich eingangs ja schon mit meinem Science Slam versucht habe, deutlich zu machen. Und diese Verschiedenheit bedeutet natürlich, dass es in Wirklichkeit mehr Überlappung, also jeder Mensch ist ein Universum von Eigenschaften und Autismus ist eins von fast unendlichen Merkmalen, was jeder Mensch hat. Und es gibt viele Überlappungsbereiche mit neurotypischen Menschen. Das muss man sich klar machen. Es ist nicht so, dass da sind die Neurodivergenten und da die Neurotypischen, sondern in Wirklichkeit gibt es viele Eigenschaften, die neurotypische Menschen mit Neurodivergenten teilen. Das muss man immer noch mal klar machen. Darum kann Bild, Musterdenken, Sprachdenken finden wir bei neurotypischen Personen und auch bei neurodivergenten Personen. Nur bei neurodivergenten Personen ist eben das Bild- und Musterdenken etwas häufiger, statistisch. Aber nur statistisch häufiger. Wie kam das zustande? Temple Grandin, eine Professorin im Autismus-Spektrum, die sich vor allen Dingen mit Tierpsychologie befasst hat, ist da also international auch eine Kapazität, hatte gedacht, weil sie im Autismus-Spektrum ist und in Bildern denkt, das würde für alle Menschen im Autismus-Spektrum gelten. Mhm. Und sie hat aber herausgefunden, das ist nicht so. Es gibt ausgeprägte Bilddenkende im Autismus-Spektrum, aber auch ausgeprägte Sprachdenkende und ausgeprägte Musterdenkende. Das war also ein Irrtum von ihr, weil sie von sich auf alle geschlossen hat. Und das ist eben sehr interessant. Unsere Forschung bestätigt das und wir können eben zeigen, dass wir diese Phänomene auch bei Neurotypischen finden. Nur etwas seltener, weil Neurotypische eher auf Sprache, also eher in Sprache denken. Mhm. Aber Mensch mit Legasthenie, mit Dyskalkulie, da finden wir häufiger Menschen, die in Bildern denken. Wir können auch zeigen, dass es unterschiedliche Stärken mit sich bringt. Zum Beispiel im IT-Bereich, weil wir ja eingangs davon gesprochen haben, hat man jetzt gerade entdeckt, dass Hackerangriffe besser abgewehrt werden können mit Menschen, die in Bildern denken, weil es oft so ist, dass wenn man über Cybersicherheit nachdenkt, dann denkt man in Checklisten, also in Sprache. Und Leute, die Systeme hacken, die denken oft in Bildern. Und jetzt entdeckt man, dass man Menschen, neurodivergente Menschen, die häufiger in Bildern denken, sehr geeignet sind, solche Hackerangriffe abzuwehren, weil sie nicht nur in Checklisten denken, sondern dass sie auch das Denken in Bildern erfassen können. Und das ist gerade auch ein Bereich, in dem KI sehr schlecht ist. Mhm. Also Fei-Fei Li, das ist eine Professorin von der Stanford University, die hat KI befähigt, Bilder zu zeichnen und so weiter über einen hohen Weg, indem sie Millionen von Bildern gesammelt hat, weil sie erkannt hat, dass KI ganz schlecht ist im Bilddenken. Und das wird man immer noch sehen, wenn man also KI zeichnen lässt. Da sieht man Menschen mit 6 Fingern oder mit 3 Beinen. Diese Zeichnungen sehen zwar schick aus, weil sie Texturen sehr schön abbilden können, aber sie sind doch immer noch sehr unbefriedigend, weil man feststellt, dass Menschen, die in Bildern denken, der KI weit überlegen sind. Und darum wird das Bilddenken, weil KI basiert vor allen Dingen auf Sprachdenken und auf Logikmodulen. Und nicht so sehr auf bildlichen und Musterdenken. Und ich vermute, dass es in Zukunft gerade die Fähigkeiten, dass Menschen auch in Bildern und Mustern denken können, in Zukunft viel wichtiger werden.
Ja.
Weil KI uns ja das logische Sprachdenken abnimmt. Ja, das ist dann so wie Muskelkraft früher viel wichtiger war als heute. Bagger können viel größere Gewichte heben oder ein Kran hebt Gewichte. Da kann man noch so viel im Fitnessstudio trainieren. Diese Gewichte schafft man nie. Und so schafft heute KI eben sprachlich-logische Leistungen, an die kein Mensch herankommen kann. Muss man auch nicht mehr. Das macht ja nun KI. Und dadurch können Menschen mehr im Muster- und Bilddenken brillieren, weil da KI weit unterlegen ist.
Also Musterdenken ist tatsächlich auch eine eigene Kategorie.
Ja, Musterdenken finden wir vor allen Dingen in der Mathematik und in der Musik. Also musikalisches Denken. Ich verstehe mich auch eher, ich denke eher in Mustern. Ich denke nicht so sehr in Bildern. Auch wenn ich zeichne, interessieren mich eher die Umrisse als die Farbgebung. Also ich male auch gern aus, weil ich ja als Synästhetiker finde ich, ist für mich sowieso alles bunt und muss ich nicht erst ausmalen. Mache es aber trotzdem gern. Es macht mir Freude, aber mich interessieren eher Linien oder Texturen oder Muster, die faszinieren mich. Und mich fasziniert Mathematik, hatte ich schon drüber gesprochen. Und Musik fasziniert mich, weil das auch eher mit Mustern zu tun hat. Es gibt andere Menschen, die eher bildlich denken, die sich Dinge sehr schön vorstellen können. Es gibt aber Menschen mit Aphantasias, auch eine Form der Neurodivergenz, bei denen entsteht kein Bild. Wenn ich sage, stellen Sie sich einen klaren Gebirgsbach in den Alpen vor, dann sagen die, bei mir entsteht nichts. Ich weiß, was es bedeutet, aber bei mir entsteht kein Bild. Wenn Sie sich eine Insel mit weißem Strand und Palmen in der Karibik vor, dann entsteht bei den meisten Menschen ein inneres Bild. Es gibt aber Menschen, die haben, die leben unter Bedingungen einer Aphantasia und die können das nicht. Die denken dann eher in Sprache, die brauchen Algorithmen. Das sind die Kinder auch, denen versucht man, was anschaulich zu erklären und das wird für die immer unverständlicher. Je anschaulicher man wird, je unverständlicher wird es. Die brauchen sprachliche Anleitung. Und all diese Formen der Neurodivergenz finden wir in abgeschwächter Form auch bei neurotypischen Menschen. Typische Menschen gewinnen über die Neurodiversitätsforschung auf jeden Fall eine bessere Selbsteinschätzung. Das ist also die Perspektive für alle Menschen. Sie ist für neurodivergente Menschen viel, viel wichtiger, weil sie sich oft so verausgaben, ihre Neurodivergenz zu maskieren und wir können ihnen helfen, dazu zu stehen und durch Nachteilsausgleiche auch an dieser Gesellschaft gleichberechtigt zu partizipieren. Aber gleichzeitig erfahren auch Neurodivergente viel mehr über die Funktionsweise ihres Gehirns und über ihre eigene Individualität. Und ich finde, das ist auch ein Mehrwert für alle, nicht nur für neurodivergente Menschen.
Das ist fast ein gutes Schlusswort, aber ich bin zu neugierig, um sie jetzt schon zu entlassen. Okay. Diese Mondrian-Kugeln. Also, ich hatte ja gesagt, ich habe das Buch gelesen. Ich finde, es ist sehr dicht. Also, und es passiert mir selten, dass ich was nochmal lesen muss. Wenn Sie mir das mit den Mondrian-Kugeln noch mal kurz erklären können.
Es ging darum, dass gewisse Genabschnitte, ja, die sich alle so aus so einer Art Alphabet zusammensetzen. Mhm. Und dieses Alphabet schafft genetische Codes. Die setzen sich alle zusammen, also Thymin, Guanin, mhm, und so weiter. Das sind so Nukleotide nennt man das. Das sind Aminosäuren, die insgesamt den genetischen Code bringen. Das heißt, sie setzen sich in Gene zusammen und Gene werden zu Chromosomen. Und wir haben also 46 Chromosomen, es sei denn bei Trisomie 21 47 Chromosomen in jeder Zelle. Und da sind diese Genabschnitte drauf und die kann man auf 4 Buchstaben reduzieren. Das sind sozusagen, das ist das Alphabet, das genetische, mhm, Alphabet, diese 4 Nukleotide. Und diese 4 Nukleotide spielen zum Beispiel eine Rolle bei der Bildung von Glutamat. Also die Konzentration von Glutamat schafft Vorteile, weil Glutamat kennt man vielleicht auch vom chinesischen Gerichten.
Auf jeden Fall.
Geschmacksverstärker, das macht diesen Umami-Geschmack,
ja,
aus.
Ja.
Aber es ist auch ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff im Gehirn, was also die Kommunikation zwischen Nerven und Muskeln verbessert und auch unser Gehirn wacher, munterer und erregter, aufgeregter macht. Neurotransmitter, den wir brauchen für große Konzentrationsleistungen. Und es gibt eben Menschen, und darum geht es in diesem Artikel, die mehr von diesen Genen haben. Und ich habe diesen Gensatz als Mondrian-Kugel bezeichnet, weil er für mich als Synästhetiker dieses Alphabet eben diese Farbbildgebung gibt. Ne? Also weiß, blau und rot und solche weiß, also es gibt Mondrian-Gemälde, was also diese Farben. Mondrian hat sich immer für Synästhesie interessiert, war selbst kein Synästhetiker, hat sich aber für synästhetische Wahrnehmung stark interessiert und hat auch viel davon in seinen Gemälden umgesetzt. Und deshalb habe ich dieses Bild genommen, dieser Mondrian-Kugeln, weil das besser ist, als wenn ich immer von Nukleotiden geschrieben hätte. Ich glaube, dann wären viele ausgestiegen.
Das ist es, was in meinem Kopf diese leichte, ne, so im positiven Sinne Spannung ausgelöst hat. Ja. Ich habe mich dann auch nochmal mit Mondrian beschäftigt, habe dann auch, ist das ein offizieller Begriff? Ich habe das dann auch so zusammengekriegt.
Ja.
Sehr interessant, womit wir fast beim Ausgang wären. Sie sehen die Dinge einfach farbig. Auch, ich glaube, das war das rote Kapitel, in das stand, oder?
Nein, das war das Grüne.
Das war das Grüne.
Das ist so, die 4 hat bei mir die grüne Farbe und das 4. Kapitel ist für mich dann grün. Und ich hatte immer Probleme mit dem 2. Kapitel, wo die Bronzezeit drin vorkommt. Mhm. Und da wollte ich immer das 3. draus machen, weil die 3 für mich also eher eine rote Farbe hat. Und Gelb und Bronze kriege ich schwer zusammen. Aber das 2. Kapitel ist das mit der Bronzezeit. Das ist,
okay.
Und das ist das Problem bei Synästhesie, dass man manchmal einfach Tats einem schwerfallen zu ignorieren, weil sie farblich unstimmig sind. Ich auch gern Filme in Schwarz-Weiß oder ich sehe trotzdem Farben oder ich sehe auch gern Schwarz-Weiß-Zeichnungen, Bleistiftzeichnungen liebe ich sehr, weil sie dann die richtige Farbgebung haben.
Mhm.
Wenn Dinge dann koloriert sind, dann kann es passieren, dass die Farben zu ihrem Inhalt nicht gut passen und dann ist das für mich immer mit einer Unstimmigkeit verbunden und strengt mich auch mehr an.
Mhm.
Ja, so wie in dem Beispiel mit Russell. Farbverwirrung. Und das ist dann für mich sehr schwer, weil die muss ich unterdrücken. Und das kostet Kraft und dann kann ich zum Beispiel nicht mehr so gut rechnen. Oder kann andere Problemlösungsaufgaben nicht mehr so gut.
Super spannend, super interessantes Gespräch. Passt zu meinem Motto Weiterdenken. Vielen, vielen Dank, Professor Zimpel, dass Sie hier waren. Und ich glaube, oder hoffe vielmehr, dass wir ein bisschen dazu beitragen konnten, dieses Thema erstens in die Breite zu tragen und zweitens auch ein bisschen verständlicher zu machen. Letztes Wort für Sie.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Interesse, für die wirklich sehr guten Fragen, die, wie Sie gemerkt haben, mich richtig gefordert haben. Ja, wie bei Synästhesie hatte ich durch Ihre Fragen ein Feuerwerk im Kopf. Das hat mir sehr gut getan, mir sehr gefallen. Und jetzt bin ich auch entsprechend erschöpft am Ende.
Vielen Dank.
Mich sehr.
Okay.
Vielen Dank für das Zuhören und deine Aufmerksamkeit. Wenn du mehr meiner Podcasts hören willst, dann vergesse jetzt nicht, Weiterdenken zu abonnieren. Du findest mich auch auf Substack. Da gibt es immer Exklusivfolgen und sonntägliche Kolumnen. Wenn du dich für mein Angebot interessierst, dann findest du dieses auf akademie.svenja-hofert.de. Dort gibt es auch weitere Informationen, auch zu meinen Gesprächspartnern. Und du findest auch alle Blogbeiträge und Podcasts gesammelt in einer Übersicht. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Vormittag, Mittag, Nachmittag oder Abend, wann immer du das hörst. Und hoffentlich bis sehr bald.